Klimawandelanpassung bedeutet, Maßnahmen zu ergreifen, um die Schäden, die durch den Klimawandel passieren, eben zu verringern.
Im Jahr 2024 sind 167 Millionen Menschen weltweit von Naturkatastrophen betroffen gewesen.
Sie zerstören Infrastruktur und auch die Lebensgrundlagen der Menschen.
Das waren 250 Milliarden US-Dollar Schaden insgesamt.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Sie aufs Neue willkommen heißen. Schön, dass Sie dran sind. Schön, dass Sie da sind bei dieser neuen Podcast-Folge vom Roten Kreuz. Ja, Naturkatastrophen wie Dürren zum Beispiel oder Regenfälle, Überschwemmungen treten bekanntlich immer öfter auf und bedrohen natürlich Menschen, und zwar Millionen von Menschen. Das Rote Kreuz setzt hier schon seit einiger Zeit ganz stark auf präventive Maßnahmen, um zu helfen. Und ja, so können die Auswirkungen von klimabedingten Katastrophen auf die Bevölkerung minimiert werden. Wie diese vorausschauende humanitäre Hilfe ganz genau ausschaut, was es da alles gibt, das hören wir heute, und zwar von diesen wunderbaren Gästen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich die Veronika Hofbauer. Du bist Projektmanagerin in der internationalen Zusammenarbeit beim Roten Kreuz. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und du hast ein Projekt in Mosambik begleitet, wo du uns jetzt gleich ein bisschen mehr davon erzählen wirst. Und ich begrüße sehr herzlich den Christian Resch von Geosphere Austria. Du bist quasi Vorhersagemeteorologe. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja.
Hallo. Und du hast auch für das Österreichische Rote Kreuz ein Projekt begleitet, und zwar in Albanien, von dem wir dann auch jetzt gleich noch mehr hören werden. Ja, ich habe es gerade in der Begrüßung gesagt, Naturkatastrophen wie eben zum Beispiel Dürren, Überschwemmungen, auch Hitzeperioden, Hitzewellen, Wirbelstürme, das kommt einfach immer häufiger vor. Christian, inwieweit denn genau, was verändert sich da gerade?
Ja, prinzipiell kann man zum Beispiel, wenn wir schon mal bei den Hitzewellen bleiben, schon mal feststellen, dass in den österreichischen Städten die Hitzewellen im Vergleich zur Klimaperiode, wir schauen uns das ja immer in 30-Jahr-Perioden an, damit das auch stabil ist und quasi sich das rausmittelt, was von Jahr zu Jahr an Variabilität dabei ist. Also wenn man sich das anschaut, 1961 bis 1990, dauern jetzt im Vergleich dazu die Hitzewellen in österreichischen Städten schon um 50%, also sind 50% häufiger und dauern schon um 1 bis 4 Tage länger zum Beispiel. Wir haben eine Zunahme von Hitzetagen, also ein Hitzetag ist definiert als ein Tag, an dem die maximale Temperatur auf 30 Grad Celsius und darüber steigt. Haben wir zum Beispiel in Wien in der alten Klimaperiode, also eben 61 bis 90, haben wir noch 9 solcher Tage gehabt. In der neueren Klimaperiode, die ist von 1991 bis 2020, sind schon 21 Hitzetage gewesen.
Wow.
Zum Vergleich, 2024 haben wir in Wien auf der Hohen Warte 45 solcher Tage gemessen. Also man sieht, das nimmt schon mal deutlich mehr zu. Hitze, also generell Temperaturanstieg, bedeutet auch immer mehr Energie in der Atmosphäre, weil auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre drinnen ist. Also man spricht da ungefähr davon, dass pro Grad Erwärmung man 7% mehr Wasserdampf halten können. Und damit steigt dann generell das Potenzial für Starkniederschläge und Überschwemmungen. Das sieht man ja dann auch an den vergangenen Jahren, dass das immer wieder zugenommen hat. Andererseits aber auch Dürren zum Beispiel. Wir haben eine höhere Verdunstung, weil es eben wärmer wird. Das heißt, es verdunstet einfach mehr von der Flüssigkeit aus dem Boden heraus. Und dann regnet es eh schon weniger, weil Wetterlagen meistens dann länger andauern. Ja, also zum Beispiel Dürren haben wir jetzt eh schon besprochen, 2,5 Mal häufiger als in der alten Klimaperiode. Genau. Andererseits, das andere Extrem, eben auch Überflutungen nehmen zu. Also man sieht, die Gefahren, die werden mehr. Und
vor allen Dingen extremer.
Genau, und eben intensiver dann auch. Genau.
Aber was gibt es da für konkrete Zahlen? Also vielleicht, ja, wie viele Menschen sind da so in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren von Naturkatastrophen betroffen gewesen?
Es war tatsächlich gar nicht so leicht, das rauszufinden irgendwie, weil das einfach ein sehr langer Zeitraum ist und natürlich jetzt das an Weltregionen betrifft, wo dann vielleicht die Statistiken nicht unbedingt perfekt sind, sage ich jetzt einmal, aber ich habe ein Beispiel rausgesucht. Im Jahr 2024 sind 167 Millionen Menschen weltweit von Naturkatastrophen betroffen gewesen und davon so 17.000 leider verstorben. Was das auch im wirtschaftlichen Sinne heißt, das waren 250 Milliarden US-Dollar Schaden insgesamt. Das war jetzt nur das Jahr 2024, also man kann sich das dann für die letzten 10 Jahre ein bisschen hochrechnen.
Ja. Und vielleicht erzählst du uns noch ganz kurz, welche Gebiete jetzt in deinen Augen oder generell welche Gebiete einfach ganz besonders betroffen sind und sein werden auch in Zukunft.
Ja, das kommt ein ein bisschen darauf an, welche Art von Naturgefahr man sich anschaut. Wenn wir jetzt bei den Städten zum Beispiel bleiben, die sind speziell von Hitzewellen einfach betroffen und auch von Überschwemmungen. Hitzewellen deswegen, das werden wir dann wahrscheinlich eh noch öfter hören, ist der sogenannte Urban Heat Island Effekt, also dass sie einfach städtische Hitzeinseln bilden. Der Grund dafür ist ja die Versiegelung oder die starke Versiegelung, die in Städten vorherrscht. Und das ist auch der Grund, warum sie so vulnerabel für Überflutungen zum Beispiel sind, weil ich keine Gebiete habe, wo das Wasser wieder abrinnen kann. Wenn ich mir die Landwirtschaft anschaue, die werden recht stark von Dürren und auch von Starkniederschlag und Hagel betroffen sein. Im Alpenraum generell oder jetzt sage ich mal überall, wo Gebirge sind, werden die alpinen Naturgefahren zunehmen, sprich Steinschlag, Muren, kleinräumige Überflutungen. Wenn man sich das Ganze global anschaut, dann kann man tendenziell sagen, dort wo es jetzt schon heiß ist, wird es immer heißer und trockener und wo jetzt schon sehr aktive Überflutungsgegenden sind, wird das einfach zunehmen. Also ich sage einmal, bestehende Gefahren werden einfach zunehmen und intensiver sein.
Und die vorausschauende Hilfe wird immer wichtiger werden. Veronika, ja, wenn man sich das so anhört, was bedeuten denn diese Zukunftsaussichten jetzt fürs Rote Kreuz, aber auch so generell für Hilfsorganisationen?
Ja, der Christian hat schon erwähnt, jedes Jahr sind Millionen von Menschen weltweit von Naturkatastrophen oder eben Extremwetterereignissen betroffen. Besonders gefährdet sind dabei die vulnerablen Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigung oder eben Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und eben die Zunahme und die Häufung von diesen klimabedingten Katastrophen stellt auch eine Herausforderung für die Hilfsorganisationen dar. Oder auch extreme Wetterereignissen in Ländern, die sonst vielleicht jetzt nicht als vulnerabel gelten, wie der Norden Europas zum Beispiel. Aber ganz besonders in Ländern, in denen wir jetzt komplexere Krisen vorfinden, also zum Beispiel die Kombination von Konflikt und klimabedingten Katastrophen, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Da kennen wir Beispiele wie wenn länger andauernder Konflikt und zusätzlich zum Beispiel eine Dürreperiode, wie beispielsweise im Sudan. Das ist eine besondere Herausforderung. Aber der Klimawandel an sich ist auch ein Risikomultiplikator, so ein schwieriges Wort.
Stimmt.
Oder treibender Faktor einfach auch in Konflikten. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es da um Ressourcenknappheit geht, um die Einflüsse auf die Lebensgrundlagen der Menschen. Das kann natürlich zu Spannungen und Instabilität führen und das auch länderübergreifend. Und das erhöht natürlich den Druck und zerstören Infrastruktur, und auch die Lebensgrundlagen der Menschen.
Also hier muss man einfach schon im Vorfeld effizient helfen und das macht es ja schon seit geraumer Zeit. Stichwort Klimawandelanpassung. Erzähl mal ein bisschen, worauf kommt es denn an bei dieser vorausschauenden Hilfe? Worauf setzt ihr da? Was ist da jetzt ganz genau das Ziel des Ganzen?
Genau, der Klimawandelanpassung, das bedeutet Maßnahmen zu ergreifen, um die Schäden, die durch den Klimawandel passieren, eben zu verringern. Das sind kurzfristige, mittelfristige oder auch langfristige Strategien. Und die vorausschauende humanitäre Hilfe oder vorausschauende Hilfe oder auch antizipative Hilfe ist dabei eine Maßnahme in dieser Klimawandelanpassung. In der vorausschauenden Hilfe arbeiten wir mit Naturereignissen, die vorhersagbar sind, wie teilweise Fluten oder Dürren oder auch Wirbelstürme. Und bei der vorausschauenden humanitären Hilfe arbeiten wir eben präventiv, um die Auswirkungen, wie du schon gesagt hast in der Einleitung, von klimabedingten Katastrophen zu minimieren. Das heißt, wir greifen tatsächlich schon ein, bevor eine Krise wirklich zuschlägt, um die Folgen abzuschwächen und Gemeinschaften und auch die Infrastruktur zu schützen oder resilienter und widerstandsfähiger zu machen. Und dabei spielen sogenannte Frühwarnsysteme eine ganz zentrale Rolle. Basierend auf den Daten dieser Frühwarnsysteme kann dann die Hilfe passieren oder können Hilfemaßnahmen.
Gehen wir da vielleicht noch drauf ein, auf die Frühwarnsysteme? Ich glaube, da bist du der Experte. Christian, wie gut sind denn die mittlerweile? Also, und welche Rolle spielt der KI auch?
Ja, ich meine, mittlerweile sind die Vorhersagen, ich kann es jetzt natürlich nur fürs Wetter sagen, aber wir haben jetzt eh gehört, dass die ganz wichtig sind für diese Klimawandel-Anpassungsstrategien. Also einerseits muss man eben unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Also das Wetter ist ja der momentane Zustand der Atmosphäre und den vorherzusagen, der ist schon mal ganz wichtig, wenn ich eben rechtzeitig die richtigen Schritte setzen will, um eben Gröberes zu verhindern. Da sind wir mittlerweile so, dass wir sagen können, also es ist wetterlangabhängig, muss ich gleich dazu sagen, aber wenn jetzt zum Beispiel klassische Kaltfront auf mich zukommen, sehe da noch ein Vase, das in der Regel 3 bis 5 Tage vorher, kann mich da gut drauf vorbereiten. Und ob das dann jetzt 1 Liter mehr oder weniger Niederschlag ist, da werden wir immer, sage ich jetzt einmal, Probleme haben. Aber prinzipiell, was sich jetzt so tut, das wissen wir mittlerweile sehr gut. Alles darüber hinaus, also ich sage jetzt eine Woche bis 10 Tage, das ist eher so eine Trendvorhersage. Aber das ist auch immer schon gut, ob man jetzt weiß, ist es jetzt eine stabilere Witterung oder ist es dann auch wieder weiterhin instabil. Es ist auch teilweise so, dass die Ansprüche gewachsen sind, sage ich jetzt einmal.
Der Bevölkerung, oder was?
Auch, ja, einfach generell Bevölkerung, Kunden, wie es jetzt auch sei. Jeder hat mittlerweile die App seines oder ihres Vertrauens bei der Hand und erwartet, dass das, was dort steht, die eine Wahrheit halt ist. So funktioniert Wetter aber nicht und so ist es auch mit dem Klima. Also wenn wir uns Klimamodelle anschauen, wo wir jetzt sagen, wir schauen teilweise wirklich 50 Jahre in die Zukunft oder versuchen das irgendwie abzuschätzen, kann man sich vorstellen, dass da auch noch vieles an Unsicherheit insgesamt mit dabei ist.
Und so extreme Wetterereignisse, wie gut lassen sich jetzt die Vorhersagen eben jetzt gerade in Gebieten, die besonders betroffen sind?
Das kommt tatsächlich auch ein bisschen darauf an, wo man auf der Welt unterwegs ist. Also es gibt verschiedene Arten von Wettermodellen. Es gibt sogenannte Globalmodelle, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass man überall auf der Welt quasi das Wetter vorhersagen kann, haben aber eine geringere Auflösung. Das bedeutet, man kann kleinräumige Phänomene, wie jetzt zum Beispiel sehr starke Gewitter, weniger gut oder weniger genau vorhersagen. In Europa haben wir den großen Vorteil, dass wir halt sehr viele, sehr hochentwickelte Wetterdienste haben, die ihre eigenen Modelle betreiben, sogenannte Lokalmodelle dann wiederum, die haben eine viel größere Auflösung, können aber weniger weit in die Zukunft schauen dafür. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir wissen vom Globalmodell her, es wird in den nächsten 7 bis 10 Tagen vielleicht eine bestimmte Wetterlage geben, die öfter mal für Hochwasser zum Beispiel sorgen kann, dann wissen wir das schon relativ früh, aber die Details, wo dann die Niederschlagsschwerpunkte sind und wo jetzt konkret 100, 150 Liter fallen oder dann auch dort vielleicht 300 Liter, da muss man sich quasi rantasten. Und so funktioniert das auch, sage ich mal, bei den meisten Wetterdiensten jetzt in Europa oder sage ich jetzt mal im globalen Norden, ist es so, dass man zuerst einmal großflächig warnt und sagt, okay, es wird was kommen, und dann sich versucht hinanzuhandeln und versucht eben Schwerpunkte herauszufinden, wo wir jetzt da genau sind. Und wie wir es jetzt mittlerweile an der Geosphere machen, mit dem Warnen, das nennt sich impact-orientiertes Warnen, also auswirkungsorientiert, also das wird auch von der WMO, also von der Weltmeteorologischen Organisation, mittlerweile so empfohlen, ist, dass man jetzt sagt, okay, man richtet sich nicht nur nach Schwellenwerten, weil ich kann jetzt sagen, okay, es regnet jetzt von mir also in 48 Stunden 200 Liter. Das kommt aber dann davon, wo fällt es und wie war da zum Beispiel die Vorbefeuchtung oder was sind da für, ist da eine kritische Infrastruktur oder ist da ein Flussbett, wo ich von den hydrologischen Diensten, den lokalen schon weiß, okay, die sind schon randvoll, wenn da jetzt nur 50 Liter kommen, reicht es schon, um irgendwas Gröberes zu, ja, gröbere Auswirkungen quasi zu provozieren.
Ja, im Prinzip ist es natürlich das Allerwichtigste, dass die Menschen früh genug gewarnt werden können, wenn diese Frühwarnsysteme in irgendeiner Form Alarm schlagen. Jetzt ist es ja so, dass das manchmal einfach natürlich auch Menschen betrifft, die irgendwo in irgendwelchen Bergdörfern leben. Wie schaut da eure Arbeit aus? Also wenn diese Frühwarnsysteme eben Alarm schlagen, wie geht's ihr dann vor? Wie erreicht ihr die Leute überhaupt?
Da setzen wir ganz stark auf die lokalen Frühwarnsysteme. Also Radios oder SMS, ein ganz klassischer Megafon. Oder auch, und das ist ein ganz wichtiger Teil, auf die Freiwilligen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds, welche dann auch in die Dörfer fahren zum Beispiel, um vulnerable Gruppen oder um die Bevölkerung zu informieren.
Und welche Hilfsmaßnahmen treten dann in Kraft? Es kommt natürlich auch darauf an, ob es um Überschwemmungen oder Hitzeperioden geht. Aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, die Maßnahmen können ganz unterschiedlich sein, wie du schon gesagt hast. Es kommt sehr stark darauf an, welcher Großwetterereignis oder welcher Extremwetterereignis sich ereignet. Das kann von Evakuierungen über die Verteilung von Hilfsgütern bis hin zu Bargeldhilfen oder eben, wie gesagt, einfach nur die Weitergabe von Informationen oder Informationskampagnen sein. Genau, eben eine wichtige Maßnahme sind aber auch die Bargeldhilfen oder wie gesagt die Verteilung von Werkzeugen oder Materialien, um Unterkünfte zum Beispiel sicherer zu machen oder einfach ein bisschen abzuschützen, bevor ein Wetterereignis kommt. Aber auch die Trinkwasserverteilung oder die Verteilung von Wasseraufbereitungssets, wenn jetzt das Trinkwasser zum Beispiel verschmutzt ist.
Ganz kurz noch, du hast gerade die Bargeldhilfen angesprochen. Mhm. Vielleicht kann sich da jemand auch nicht wirklich was drunter vorstellen. Also das heißt, wie wichtig sind diese Bargeldhilfen? In welcher Höhe werden die verteilt? Worauf kommt es da an?
Bargeldhilfen an sich, man stellt sich da jetzt wirklich tatsächlich das Bargeld vor, aber es kann ganz unterschiedlich ausschauen. Bargeldhilfen kann sein ein Gutschein oder eine Wertkarte oder auch einen bestimmten Betrag auf das Handy zu bekommen, zum Handypayment. Und die Höhe des Betrag oder der Betrag an sich wird klar ermittelt vorab schon. Also da muss man ganz viele Faktoren mit beachten, wie beispielsweise, wie ist die Marktlage, man macht da Monitoring und so weiter. Und die Nationalgesellschaft vom Roten Kreuz, also unsere Tochtergesellschaft, Schwestergesellschaft, die muss vorab auch die ganzen Systeme schon bereit haben, zum Beispiel Verträge mit Bargeld, also mit Banken und so weiter, mit Anbietern.
Na klar, das muss also alles stehen, genau. das gesamte System. Und wie wichtig ist das für die Menschen, dass die einfach wirklich ein bares Geld haben?
Genau. Ja, Bargeldhilfe, sagt man, ist eine der effektivsten Formen der Unterstützung, weil sie einerseits sehr, sehr flexibel einsetzbar ist und andererseits aber die Selbstbestimmung des Menschen quasi. Man überlässt dem Menschen quasi, wie das Geld eingesetzt werden kann.
Es geht auch oft darum, ne, dass man das Vieh zum Beispiel nicht billigst irgendwo verkaufen muss, weil man weiß, es kommt jetzt eine Überschwemmung, sondern dass ich das Vieh auch mitretten kann.
Genau.
Oder?
Das ist ein ganz klassisches Beispiel bei Evakuierung oder bei, wenn es darum geht, um Menschen zu unterstützen, bei denen Saatgut oder Vieh die Lebensgrundlage darstellen. Das Bargeldhilfe eine ganz effektive Maßnahme, weil da geht es manchmal nur darum, das Vieh oder das Saatgut ins nächste Dorf zu bringen oder irgendwo höher gelegen hinzubringen. Und so kann der Mensch dann selbstbestimmt bestimmen, was rette ich, wie viel, was macht Sinn. Und da sind es eben manchmal auch nur die Beträge, damit die Evakuierungsmaßnahmen dann bezahlt werden können.
Mhm. Das gab es auch in Albanien bei deinem Projekt, wo du mitgearbeitet hast, oder?
Die Bargeldhilfe. Genau, das ist ein Teil von den diversen Aktionen.
Wie hat das dort ausgeschaut?
Wie es jetzt konkret ausschaut, muss ich tatsächlich diesen Sommer dann noch erst sagen, wie sie es dann noch umsetzen. Das ist ja jetzt...
Aber definitiv auch ein Thema gewesen in Albanien.
Genau.
Ich habe dich unterbrochen. Wir waren bei den Hilfsmaßnahmen.
Genau. Vielleicht nur zu erwähnen, bei der vorausschauenden Hilfe sind die Maßnahmen vorab klar definiert. Da geht es auch um den Schwellenwert, den der Christian erst schon angesprochen hat. Da geht es darum, ab wann werden diese Hilfsmaßnahmen umgesetzt quasi. Und der Schwellenwert, wenn der erreicht wird, wenn es eine bestimmte Temperatur oder die Vorhersage, das kann der Christian besser erklären, wenn das erreicht wird, dann können die Maßnahmen in Gang gesetzt werden quasi. Und wie gesagt, das hängt ab von den von der Art der Katastrophe, welche Maßnahmen dann umgesetzt werden. Aber es ist klar definiert, jeder und jede muss wissen, was zu tun ist.
Mhm. Ihr helft auch bei der Sicherung der kritischen Infrastruktur. Wie schaut da die Hilfe aus?
Ja, also ein Beispiel für kritische Infrastruktur sind ja beispielsweise Gesundheitseinrichtungen. Mhm. Das ist ganz klassisch. Maßnahmen zur Sicherung, zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem Beispiel von Überschwemmungen ausgehen, das wäre dann zur Verfügung stellen von Sandsäcken oder von Notfall-Gesundheitskits, damit die Gesundheitsversorgung während, aber auch direkt nach der Katastrophe einfach ungehindert weitergehen kann. Ein weiteres Beispiel wäre eine mobile Stromversorgung, weil das ist natürlich im Katastrophenfall auch immer kritisch.
Sehr spannend, ihr unterstützt nämlich auch, habe ich mir aufgeschrieben, bei der Festlegung von Gefahrenzonen und Evakuierungsrouten. Wie funktioniert das? Was habt ihr da für Experten vor Ort? Wie arbeitet ihr da mit wem zusammen? Wie informiert man da die Leute?
Genau, die Gefahrenzonen oder Evakuierungsrouten, die werden immer ganz eng in Abstimmung mit den lokalen Katastrophenschutzbehörden ausgearbeitet, auch mit den zuständigen Ministerien, mit den meteorologischen Diensten und am wichtigsten auch mit der Einbindung der Bevölkerung festgelegt. Dabei werden Risikoanalysen, Kartenmaterial und diverse Daten herangezogen, um das quasi zu definieren. Und dann kann man zum Beispiel auch Simulationsübungen durchführen, wo die Bevölkerung für den Ernstfall vorbereitet wird. Und anhand dieser Simulationsübungen können dann Evakuierungspläne auch adaptiert werden und angepasst werden. Das Wissen der betroffenen Menschen ist da dabei eine zentrale Rolle.
Kann man das irgendwie sagen, um wie viel die Schäden reduziert werden können durch Frühwarnungen? Gibt es da irgendwelche Statistiken?
Ja, es ist ja so, dass man einfach aus früheren...
Also es ist auf jeden Fall teurer, wenn man erst nachher hilft.
Genau, ja, das kann man
das auf jeden Fall.
Ja. Ich habe mir zum Beispiel auch angeschaut, wenn man sich jetzt erinnert an das Septemberhochwasser letzten Jahres, das war ein klassisches Beispiel dafür, dass man Lessons Learned quasi mitnimmt. Also wir haben von den früheren Überschwemmungen dann dementsprechend Infrastruktur und Notfallmanagementsysteme aufgebaut, die eben aus diesen Erfahrungen heraus gewachsen sind und trotzdem ziemlich schieren Ausmaß, den das letztjährige Hochwasser gehabt hat, einfach von den Mengen, die an Niederschlag gekommen sind, waren eben die Auswirkungen dann noch deutlich geringer, als wir es jetzt zum Beispiel 1997 oder 2002 zum Beispiel gehabt haben. Beim letztjährigen Hochwasser eben haben wir in Mittel- und Osteuropa insgesamt 27 Todesopfer zu beklagen gehabt, verglichen mit beispielsweise 232 im Jahr 2002, was jetzt vergleichbar war von der Stärke her, oder zum Beispiel mit mindestens 100 Toten im Jahr 1997, wo jetzt zum Beispiel nur Deutschland, Polen und Tschechien betroffen waren. Also man muss jetzt nicht nur in Euros und Dollars quasi sich vorstellen, sondern man kann einfach wirklich Menschenleben und Existenzen retten, wenn man aus den, sag ich jetzt mal, Versäumnissen oder Fehlern von früher lernt und einfach die Prognosen besser werden und die Menschen dementsprechend früher gewarnt werden.
Ja, ich war tatsächlich selber vom Hochwasser massiv betroffen im letzten September, beziehungsweise eigentlich unsere Nachbarn. Und natürlich, also für uns waren diese Frühwarnsysteme insofern ganz, wir haben stündlich natürlich bei diesen Prognosen angerufen, das wird dann immer dann übers Telefon durchgegeben. Und die Nachbarn haben tatsächlich das Pech gehabt, dass die ein bisschen weiter unten sind und haben aber Küche abbauen können noch, eigentlich, also alles von unten noch wegräumen, abbauen und haben so eigentlich wirklich viel retten können dann eigentlich noch. Sprechen wir vielleicht darüber. Also was ich jetzt schon gelernt habe, Katastrophenvorsorge wird immer wichtiger, aber natürlich ist es auch genauso wichtig, dass hier alle an einem Strang ziehen. Wie funktioniert das optimal? Also welche Zahnräder müssen da ineinander greifen, dass man das Schlimmste verhindert, wenn eine Katastrophe kommt, Veronika?
Ja, wie du schon gesagt hast, die Zusammenarbeit ist da ganz, ganz entscheidend. Also da geht es um ganz enge Kooperation zwischen allen relevanten Akteurinnen, von der Regierung bis zu den Behörden, den meteorologischen Diensten, bis hin zu den lokalen, aber auch internationalen Organisationen. Das andere ist auch die Finanzierung, die muss ist auch eines dieser Zahnräder. Es braucht eben gezielte Investitionen in präventive Maßnahmen, also in der Katastrophenvorsorge. Und da gehört oder ist auch Teil vom ÖRK Arbeit, von der Arbeit des Österreichischen Roten Kreuzes, auch Advocacy dazu betreiben, um Fördergeber und Institutionen von der Finanzierung der Vorausschau und Hilfe auch zu überzeugen.
Wie gut funktioniert das mittlerweile schon? Ist das schon angekommen, dass das richtig Sinn macht?
Ja, ich glaube, durchaus. Also mehr und mehr werden da viele Akteure und Akteurinnen einfach aktiv und basierend auf den vielen Daten, die wir dann natürlich auch bekommen oder den ganzen Statistiken, wird man da ein bisschen mehr wachgerüttelt. Und wenn man hört, wie effektiv, manchmal ist es natürlich interessanter, wenn man das in Zahlen oder in Dollar oder in Geld tatsächlich umwandeln kann, wie effektiv das dann tatsächlich ist. Aber wie du auch schon gesagt hast, der psychische Aspekt ist natürlich auch immer tragend. Also wenn Menschen vorab informiert werden, macht das einen großen Unterschied. Und da werden mehr und mehr Fördergeber und Fördergeberinnen eben auch wach und genau.
Sehr gut, sehr gut. Also diese Zahnräder, die da ineinander greifen, wie funktioniert das in Österreich?
Wenn wir jetzt auf Salzburg zum Beispiel eine potenzielle Katastrophenlage auf uns zukommen sehen, haben wir schon routinemäßig jetzt eingebaut, dass wir uns zweimal in der Woche mit den hydrologischen Diensten des Landes treffen, mit den geologischen Diensten, mit den forstwirtschaftlichen Diensten. Also wir versuchen quasi alle beteiligten Akteure, die im Land da für das wichtig sein könnten, immer zweimal in der Woche an den Tisch zu bringen und uns briefen zu lassen von wegen, okay, pass auf, der und der Wald ist schon massiv vom Käfer betroffen, wenn da jetzt ein Sturm reinfährt, dann haut es mir alles um. Oder wir haben da und dort die und die Waldbrandgefahr. Das heißt, Als meteorologischer Service wird man oft ein bisschen so verstanden, dass man wirklich irgendwie alles weiß und sich um alle Naturgefahren wirklich auskennt. Das ist ein bisschen ein Irrglaube. Also wir sind schon sehr davon abhängig, eben von der lokalen Expertise und eben auch von einfach der anderen Fachrichtung, sage ich jetzt einmal. In Albanien selber haben wir uns zum Beispiel da noch, und da ist ja um Hitze gegangen. Das heißt, da ist der meteorologische Input das eine, aber es geht einfach darum, dass man die gesundheitlichen Aspekte mit reinbringt. Das heißt, da waren dann zum Beispiel Leute halt vom Zivilschutz mit dabei, da waren Leute vom Gesundheitsministerium dabei, die uns halt quasi geholfen haben, diese Schwellwerte, die wir dann später noch besprechen werden, festzulegen. Und das sind dann unter anderem eben auch so Zahnräder, die da ineinander greifen und wo dann ein gemeinsames, cooles Bild eigentlich rauskommt, man viel effizienter und effektiver hinwarnen kann auf die Gefahren, die da drohen.
Mhm. Komm jetzt trotzdem mal auf das Projekt in Albanien zu sprechen, Christian. Mhm. Und zwar ein Projekt eben zur Vorbereitung auf Hitzewellen. Du hast da ganz maßgeblich mitgewirkt. Ihr habt in Tirana, Elbasan und Berat gearbeitet. Warum sind eigentlich genau diese Städte so betroffen von der Hitze?
Ja, es sind einmal die drei größten Städte, die wir haben in Albanien. Und deswegen wurden diese drei Städte da ausgewählt. Städte sind ja generell, haben wir schon angesprochen, stärker von Hitze betroffen. Ich habe es ja schon gesagt, diese sogenannten Urban Heat Island Effekte, also die nächtliche Abkühlung fehlt in Städten, weil wir versiegelte Flächen haben. Das heißt, die nächtliche Erholung ist geringer. Das heißt, die Auswirkungen sind eben auch in der Stadt größer, als was es jetzt am Land ist. Ich habe höhere Bevölkerungsdichte. Du hast zuerst schon, Veronika, die vulnerablen Gruppen angesprochen. Die sind auch meist in Städten natürlich stärker vertreten, weil einfach mehr Leute dort sind. Aber Städte sind eben auch ein guter Hebel, um dann auch Aktionen dort treffen zu können und einfach größere Auswirkungen, quasi Gegenauswirkungen zu erreichen. Gegenmaßnahmen haben dann noch meist mehr Effekte, wenn ich die an einem Ort bündeln kann. Genau, und dann haben wir uns quasi das angeschaut für diese drei Städte und da wird jetzt in diesem Sommer dann der Testlauf durchgehen.
Sprechen wir mal generell über die Hitze. Welche Auswirkungen hat denn jetzt Hitze auf vulnerable Gruppen? Was macht die Hitze mit der Gesundheit von Menschen?
Ja, es ist einfach generell so, dass man natürlich eine Form der Übersterblichkeit merkt in den Daten. Also ich bin jetzt bei weitem kein Gesundheitsexperte, aber wir haben uns da natürlich, wie gesagt, mit den jeweiligen zusammengeschlossen. Die Produktivität geht runter, man hat psychische Belastungen, es trifft eben speziell vulnerable Gruppen. Das sind jetzt, haben wir ja schon angesprochen, ältere Leute, Säuglinge, Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder generell chronischen Erkrankungen schon. Die muss man natürlich besonders gut schützen. Und wie ich schon gesagt habe, die Temperaturen steigen jetzt global einfach an, wie wir jetzt schon wissen in der Klimakrise. Das heißt, das ist einfach ein Thema, was mehr oder weniger die gesamte Weltbevölkerung früher oder später in irgendeiner Form treffen wird.
Aber ist natürlich klar, die Produktivität geht natürlich zurück. Ja. Das hat also auch große wirtschaftliche Folgen, oder?
Genau, man kennt das eh jetzt auch schon von Menschen, die halt zum Beispiel am Bau arbeiten, haben hitzefrei zum Beispiel, weil es einfach ab einem gewissen Grad keinen Sinn mehr hat, irgendwie draußen zu arbeiten. Also das ist einfach dann, es wird ab einem gewissen Punkt einfach auch wirklich gefährlich für Leib und Leben, dass man sagt, Kreislaufbeschwerden, chronische Herz-Kreislauf-Sachen treten dann einfach mehr auf.
Spannend ist auch, dass natürlich ärmere Viertel tendenziell einer höheren Hitzebelastung ausgesetzt sind. Warum ist das so?
Ja, ich meine, prinzipiell kann man da ein bisschen unterscheiden. Ich sage mal, die Hitze, die ist in der ganzen Stadt meist ähnlich, dass man sagt, okay, es hat jetzt einmal überall in der Stadt 35 Grad, aber die Auswirkung, die Hitze hat und dadurch hat die Belastung, ist in ärmeren Vierteln dann noch ein höher. Also das liegt zum Beispiel daran, dass die Gebäude schlechter isoliert sind oder dass man natürlich nicht die Möglichkeit hat, sich jetzt irgendwie ein Klimagerät zu kaufen oder dergleichen. Also das ist ein bisschen, sieht man das eh, das gleiche Bild, wenn man sich den Klimawandel global anschaut. Mhm. Die Länder, die ihn am meisten verursacht haben, sind die reichen Länder, ist der Westen. Und wir können uns super anpassen an diese ganzen Probleme, die auf uns zukommen. Andere Staaten im globalen Süden, die mittel- bis langfristig unbewohnbar werden, haben nicht die Möglichkeiten, sie anzupassen. Und dadurch sind die Auswirkungen dort einfach viel, viel größer. Und so kann man sich das auch einfach in der Stadt selber nur noch vorstellen. Die reicheren Leute können sich das leisten, dass sie sagen, okay, Außenjalousien, Markisen, Klimageräte dergleichen, ärmere Menschen oder überhaupt Obdachlose zum Beispiel sind dem einfach schutzlos ausgeliefert.
Das beobachtest du wahrscheinlich auch, oder?
Genau, genau. Also wie du schon gesagt hast, Christian, Menschen mit weniger Ressourcen, das führt zu weniger Resilienz, wieder weniger Widerstandsfähigkeit einfach gegen die Hitze, wenn wir jetzt beim Hitzebeispiel bleiben. Genau, und da, was ich vielleicht nur erwähnen wollte, das hat auch Auswirkungen auf das Einkommen, wenn wir jetzt davon ausgehen, von Ernteausfällen aufgrund von Hitze. Das ist dann quasi wie so ein Schneeballsystem, also mehr und mehr. Genau, es führt zu weniger und weniger Ressourcen und dadurch zu weniger Resilienz.
Du hast auch die psychische Gesundheit angesprochen. Welche Auswirkungen hat das darauf?
Ja, einfach, dass ich generell in der Hitze, man kennt das eh von einem selber auch schon, oder man ist einfach antriebslos. Man kommt einfach kaum auf. Das führt dann auch zu sozialer Isolation. Kann auch sein, wenn ich sage, okay, ich box einfach auch nicht mehr, dass ich rausgehe. Deswegen sind zum Beispiel auch öffentliche Parks und dergleichen total wichtig, weil das gratis und leicht zugängliche, kühlere Maßnahmen sind, weil ich halt zum Beispiel in meiner Wohnung, wie gesagt, schlecht isoliert war, was ich, da hat es 40 Grad, während es vielleicht draußen nur, unter Anführungszeichen, 35 Grad hat, dann kann ich auch draußen im Park sein mit Freunden, Verwandten, was weiß ich, und das tut ja der psychischen Gesundheit dann auch ein Arsch wieder gut.
Wie schaut jetzt ganz konkret die antizipative Hilfe in Albanien eben in diesen drei großen Städten aus?
Ja, was quasi die Frage war, ist, wir brauchen einen sogenannten Trigger, also einen Auslösermechanismus, um dann eben diese Early Actions, die wir jetzt schon angesprochen haben, loszutreten. Das heißt, wir haben versucht, eine meteorologische Definition zu finden, mit dem der lokale Wetterservice arbeiten kann, basierend auf dem dann wiederum das Rote Kreuz quasi ihre Aktionen setzen kann. Das klingt jetzt im ersten Moment einmal trivial, wenn man sich überlegt, ja okay, in Österreich haben wir ein Hitzewarnsystem, das heißt, wir haben grün, gelb, orange, rot und man würde dann denken, okay, passt, sobald der lokale Wetterservice eine rote Warnung gibt, treten diese Aktionen dann in Kraft. In Albanien ist es einfach so, dass da der lokale Wetterservice halt in der Form so nicht vorhanden ist und das war für mich auch total spannend, weil ich halt dann mit ganz neuen Herausforderungen irgendwie konfrontiert bin. Ich bin das gewohnt, wir haben wir haben die und die Modelle, wir haben die besten Kontakte überall hin, alles ist super vernetzt und dann war das schon irgendwie mal so zum Sehen, dass das halt ja einfach anders funktioniert dort und einfach kein Zugang zu allem da ist. Jetzt haben wir es halt versucht, so einfach wie möglich zu machen, dass es aber trotzdem statistisch auch noch Sinn macht. Das bedeutet, wir haben uns jetzt angeschaut, wir reden ja immer davon, dass das auch antizipativ sein soll, das heißt im Vorhinein. Das bedeutet, wir haben uns angeschaut, wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit für die Temperaturprognose und wir haben gesagt, sobald ich quasi auf meinen Wetterkarten sehe, es wird für 3 Tage hintereinander eine Temperatur, also das Maximum und auch das Minimum, vorhergesagt, die über einem gewissen Wert liegen, dann zündet quasi dieser Trigger und dann werden diese Aktionen eingeleitet. Und das Ganze ist halt, ja, wie gesagt, nicht ganz so einfach, weil wir haben uns jetzt nicht auf ganz fixe Werte festlegen können. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man nimmt jetzt einfach 30 Grad Lufttemperatur, dann bringt das nichts in dem Sommer, wo ich, oder im Herbst, wo ich unten war letztes Jahr, da hat es im Sommer davor an 27 Tagen hintereinander quasi über 35 Grad gehabt fast. Also es ist, da kommen wir mal nicht weit. Deswegen gehen wir da ein bisschen einen anderen Weg oder wir haben dann einen anderen gewählt und haben uns angeschaut, wie war die Temperatur in den letzten 24 Jahren in den drei Städten und haben quasi aus Schwellenwerte die oberen, also das ist die sogenannte 95% Perzentil, ist jetzt ein bisschen schwierig zum Verstehen, aber ich versuche es zu erklären, also quasi die 95% der Werte liegen unterhalb von diesem Wert. Also das heißt quasi, wenn die oberen 5% irgendwie erreicht werden in der Prognose, dann muss dieser Trigger schießen, sage ich jetzt einmal. Das Ziel oder die Vorgabe ist ja bei diesen Protokollen auch, dass man nur alle 1 bis 2 Jahre quasi da reinkommt. Also das heißt, wir haben quasi ein Gleichgewicht finden müssen zwischen einer Hitzewelle, die schon vorkommt, aber halt nicht zu oft, also schon was Extremes. Also man muss schauen, wie sich das jetzt dann einstellt.
Und welche Maßnahmen greifen dann von eurer Seite, Veronika? Also wenn jetzt eben so eine Hitzewelle kommt, also was verteilt ihr da? Wo verteilt ihr da? Welche Stellen gibt es da?
Ja. Unter anderem haben wir schon die Bargeldhilfe erwähnt, die wollte ich vielleicht nur kurz aufgreifen.
Ist die in Städten auch dann so wichtig?
Natürlich, ist auch wichtig.
Ist immer wichtig.
Klar. Genau, weil auch, wie wir erst schon gesagt haben, auch in Städten gibt es vulnerable Gruppen, vulnerable Menschen. Und da ist die Bargeldhilfe sinnvoll, zum Beispiel zur Deckung zusätzlicher Kosten, wenn man jetzt vielleicht auch einen Ventilator kaufen muss oder so oder Kühlungsgeräte. Oder es ermöglicht auch, und das ist so klingt nach einer einfachen Sache, aber es ermöglicht auch den Einkauf auf Vorrat, damit ihr dann nicht bei der Hitzewelle rausgehen muss und das Haus verlassen muss.
Mhm. ich habe mir noch aufgeschrieben, Wassernebler zum Beispiel sind richtig isotonische Getränke.
Genau, genau.
Das verteilt ihr dann auch an diversen Stellen.
Genau, das fällt dann unter die Verteilung. Hier kommen dann oft mobile Interventionsteams vom Roten Kreuz zum Einsatz. Dabei dann auch die Freiwilligen, die wir schon erwähnt haben. Die verteilen dann so kleine Hitzekits zum Beispiel eben an Menschen ohne Unterkunft oder an StraßenarbeiterInnen mit, wie du schon gesagt hast, Wasser, isotonischen Getränken, Schattenspender und so weiter. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man direkt mit den Menschen in Kontakt kommt und ihnen auch die Informationen weitergeben kann, wo gibt es Cooling Points oder Tipps und Tricks, wie man durch die Hitzewelle einigermaßen gut durchkommt und auch über Dienstleistungen vom Roten Kreuz und von den Behörden während der Hitzewelle informieren kann.
Mhm, mhm. Sprechen wir über das Projekt in Mosambik, wo du ja federführend dabei warst und auch vor Ort mit dabei warst. Vorher noch kurz, Christian, wie Mosambik, diese Region, mit welchen Klimaereignissen haben denn die dort zu kämpfen?
Ja, prinzipiell reiht sich das in das ein, was wir jetzt gesagt haben, was global weiterhin passieren wird. Also Wetterphänomene, die dort schon vorherrschen, werden sich verstärken. Das bedeutet einerseits, wir haben natürlich mit Dürren wieder zu kämpfen, mit längeren anhaltenden Wetterlagen eben auch. Das ist ein Riesenproblem. Mosambik ist auch immer wieder von tropischen Zyklonen, also von Wirbelstürmen betroffen. Die nehmen an Intensität natürlich zu, was dann wiederum halt ja zu Überflutungen und Starkregen führen kann. Also ja, die ganze Palette.
Ganze Palette. Und wie hat da jetzt das Vorsorgeprojekt genau ausgeschaut, wo du dabei warst?
Also das österreichische Rote Kreuz unterstützt seit 2021 gemeinsam mit den Schwestergesellschaften, dem belgischen Roten Kreuz und dem mosambikanischen Roten Kreuz und unserem Partner Licht für die Welt, die Bevölkerung von Mosambik mit vorausschauender humanitärer Hilfe. Gemeinsam mit den erwähnten Organisationen arbeiten wir daran, die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der lokalen Gemeinschaften zu stärken. Und dabei liegt der Schwerpunkt auf inklusiver und geschlechterspezifischer Katastrophenvorsorge. Dazu zählen jetzt Simulationsübungen, Schulungen, Einkauf und Lagerung von Hilfsgütern in Vorbereitung quasi für eine Katastrophe. Genau, und dabei spielen sogenannte Early Action Protokolle oder auch, man kann auch sagen, ja, Protokolle für die frühzeitigen Maßnahmen, wenn man es jetzt übersetzen will ins Deutsche, eine wichtige Rolle. Die fallen unter diese vorausschauende Hilfe. Und diese, vielleicht kurz zur Erklärung, diese Pläne, die werden von den Rotkreuzgesellschaften eben gemeinsam entwickelt, wie es der Christian erst schon erklärt hat. Das, was eben auch in Albanien entwickelt wurde, in einer einfacheren Form, gibt es eben auch in Mosambik. Und in diesen Plänen wird dann ganz konkrete Maßnahmen beschrieben, die bei der Vorhersage von so einem Naturereignis, von einem Wirbelsturm beispielsweise, für die betroffenen Bevölkerung dann einfach umgesetzt werden kann. Genau.
Simulationsübungen, was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau. Also generell waren es natürlich nicht nur Simulationsübungen im Zuge von dem Projekt, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen wie Erste-Hilfe-Maßnahmen oder Trainings zur Katastrophenvorsorge generell oder zur Inklusion. Aber die erwähnte Simulationsübung, bei der ich auch teilnehmen habe dürfen, war sehr spannend, die haben wir durchgeführt gemeinsam mit dem mosambikanischen Roten Kreuz, dem nationalen und lokalen Katastrophenschutz, den MitarbeiterInnen des Meteorologischen Instituts, der Gemeinde, der Betroffenen und den Rotkreuz-Freiwilligen, also da waren ganz viele Leute vor Ort. Und wir haben für den Ernstfall geübt, quasi der Ernstfall war die Vorhersage von einem Wirbelsturm. Und dafür gibt es eben, wie vorher schon angesprochen, so ein Early-Action-Protokoll. Und dieses Early-Action-Protokoll haben wir quasi durchgespielt. Das ist wie so, bei uns kennt man es vielleicht wie eine Zivilschutzübung, dann so ganz viele Stellen involviert. Und das heißt, die Abläufe von diesem Protokoll sind dann genau geübt worden, damit, wie schon gesagt, jeder und jede im Notfall weiß, was zu tun ist. Da geht es dann vom Wetterdienst, der die Warnungen rausgibt. Wenn dann der Schwellenwert erreicht ist, wird das Protokoll aktiviert. Dann geht es um die Maßnahmen in den betroffenen Gemeinschaften mit den Freiwilligen und mit dem Katastrophenschutz vor Ort. Die Maßnahmen sind dann beispielsweise die Weitergabe von den Informationen, der Besuch von den vulnerablen Gruppen durch die Freiwilligen, dann die Verteilung von Werkzeug und Trinkwasseraufbereitungssets. Genau.
Na klar, das muss natürlich alles trainiert werden. Genau. Ne? Aber was macht das mit einem auch psychologisch, also mit der Bevölkerung dort? Das ist ja natürlich ein besseres Gefühl, wenn man weiß, man ist dem Ganzen nicht so ausgeliefert, oder?
Genau, das ist.
Man hat es zwar nicht in der Hand, aber man kann wenigstens was dagegen stemmen, oder?
Genau, ich glaube, du hast es erst schon anhand vom eigenen Beispiel erzählt, dass das ein wichtiger psychologischer Effekt einfach auch ist. Wenn man vorher weiß, was passiert, habe ich die Macht, quasi mich vorzubereiten oder zumindest das Wissen. Macht einen riesen Unterschied natürlich, als wenn ich einfach nur überrascht werden würde.
Ja. Der Fokus in Mosambik lag auf Inklusion und Gleichberechtigung. Genau. Warum genau dieser Fokus?
Ja, also Menschen mit Beeinträchtigung und Frauen sind generell in der Katastrophenvorsorge und auch in der Katastrophenbewältigung nach wie vor stark unterrepräsentiert. Vor allem, wenn es um Entscheidungsfindungsprozesse geht. Und besonders in Ländern wie Mosambik zum Beispiel bleiben die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung und von Frauen oft unberücksichtigt. Viele leben in Armut oder erhalten eben kaum Zugang zu Informationen. Oder einfach die Teilhabe ist nicht so gegeben. Um aber eine wirksame und gerechte Katastrophenvorsorge zu erreichen, muss man Barrieren minimieren und müssen die Stimme von Frauen und Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Erfahrungen konsequent einfach eingebunden werden. Da gibt es den Slogan Nothing about us without us. Also nichts über uns bestimmen, ohne uns mit einzubeziehen.
Ein tolles Projekt. Und wie läuft das aktuell? Also wird sich das weiterentwickeln? Wie viele Menschen habt ihr da geschult?
Genau, also beim Projekt an sich geht es natürlich, wie gesagt, nicht nur um die Schulung, aber geschult wurden ungefähr 1500 Menschen. Freiwillige MitarbeiterInnen, Menschen mit Beeinträchtigung, lokale Katastrophenschutzteams, die dann wirklich tatsächlich in den Dörfern angesiedelt sind. Sie alle sind geschult worden zu den diversen Themen. Erste Hilfe und was ich alles erst schon erwähnt habe, Katastrophenvorsorge und so weiter. Und die trainieren dann teilweise auch wiederum die weiteren Community-Mitglieder und so weiter weiter.
Also es schlägt positive Wellen.
Genau, der Multiplikatoreffekt quasi.
Ihr verbindet ja quasi internationale Ressourcen mit nationalen Ressourcen. Wie funktioniert das? Also an welche Grenzen stößt man da auch? Ich meine, das sind ja auch Kulturen, die da aneinander clashen, um es mal so zu sagen, oder?
Ja, die internationalen Ressourcen, da hat der Christian schon recht gut erklärt, die internationalen Ressourcen, die man da sehr gut nutzt, sind eben diese ganzen Daten, die man da verwendet. Das ist ja, Christian hat es erst schon so gut erklärt, gibt es also internationale Daten, aber dann auch lokal runtergebrochen. Also man nutzt da ganz viele verschiedene Ressourcen einfach. Und das lokal, wie man die Hilfe dann umsetzt, muss natürlich lokal angepasst sein. Und deswegen arbeiten wir da mit dem lokalen Roten Kreuz und Roten Halbmondgesellschaften zusammen. Die wissen natürlich am besten Bescheid. Die wissen
auch, wie die Leute ticken, oder wie man das verbreitet am besten, dass man da nicht irgendwie mit seinem tollen Wissen drüber fährt, oder, sondern das einfach in
so Trainings und Schulungen schauen natürlich in den einen Kontext ganz anders aus wie in den anderen Kontext.
Kommen wir abschließend nochmal zurück, ganz kurz nach Österreich. Wie entwickelt sich da jetzt Wetter-Klima so in den nächsten Jahren, Christian?
Ja, auch Österreich reiht sich in diesen Trend ein, wobei man sagen muss, Europa oder generell die Alpen haben sich jetzt in der letzten Klimaperiode deutlich schneller erwärmt als der Rest. Wie gesagt, die Auswirkungen können wir da ein bisschen besser abfangen, aber es lässt sich unterm Strich wiederholen, Klima- oder Wetterextreme werden zunehmen, einerseits eben Dürreperioden, speziell jetzt im Osten von Österreich wird das nur tragen werden. Niederösterreich, Burgenland ist ja jetzt schon oft von Dürre betroffen, genauso aber eben Überflutungen, die wir durch bestimmte Wetterlagen haben, die einfach häufiger werden und länger anhaltend. Gewitter selber werden intensiver, was auch natürlich schon für spektakuläre Bilder dann natürlich sorgt und das dann Jason. Die freuen sich natürlich, aber wenn dann das Hagelkorn auf einmal 2-3 Zentimeter mehr Durchmesser hat, sind die Schäden natürlich um ein Vielfaches höher, zum Beispiel. Ja.
Und vielleicht noch kurz, welche vorausschauende Hilfe gibt es da von eurer Seite für Österreich?
Ja, also grundsätzlich schaut jetzt nicht so viel anders aus wie in anderen Ländern. Die Zusammenarbeit natürlich ist total wichtig und da ist die Zusammenarbeit auch mit GIOS4 und dem österreichischen Roten Kreuz natürlich eine super Partnerschaft. In erster Linie sind eben die Frühwarnsysteme wichtig und die Zusammenarbeit mit den meteorologischen Diensten, mit dem Zivilschutz und so weiter. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Cooling Points, die wir kennen, die Stadt Wien, da gibt es welche von der Stadt Wien, aber auch vom Wiener Roten Kreuz. Das sind klimatisierte Räume, die kostenfrei zugänglich sind für alle, wo insbesondere ältere Menschen oder chronisch kranke Menschen einfach einen Ort finden, wo es kühle Luft gibt, wo man sich abkühlen kann, Trinkwasser, einfach auch zur Ruhe zu kommen, für ein paar Stunden Erholung zu finden, ohne auch etwas konsumieren zu müssen. Das heißt, der konsumfreie Raum, genau, wo man Erholung findet.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt noch mit einem Zitat enden, und zwar der Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften sagt in einer Aussendung, das fand ich irrsinnig schön, von Satelliten bis zu Sandsäcken, wir bauen eine nahtlose Verteidigungslinie gegen Klimakrisen auf. Die Technologie liefert uns frühzeitige Warnungen aus der Luft, aber es sind die Gemeinschaften vor Ort, die Sandsäcke füllen und Widerstandsfähigkeit aufbauen, die diese Systeme wirklich zum Funktionieren bringen. Wie kann man sich diesen Zusammenhalt der Menschen vorstellen vor Ort?
Ja, wir haben zuvor schon von den Zahnrädern gesprochen, die wichtig sind, die ineinander greifen müssen, damit wir gegen die Auswirkungen von klimabedingten Katastrophen etwas tun können. Und da braucht es funktionierende Systeme wie mit vielen Akteuren und Akteurinnen. Es müssen Technologien geschaffen werden und die laufend verbessert werden. Es braucht Menschen, die mit diesen Technologien verantwortungsvoll umgehen können. Und es braucht die Zusammenarbeit. Und es verbraucht aber vor allem auch die Menschen, seien es jetzt Freiwillige, die vor allem in der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften einen wirklich wesentlichen Beitrag leisten zu unserer Arbeit, aber auch die Gemeinschaft an sich, die natürlich ihr Wissen teilt und das gegenseitig unterstützen, das lokale Engagement, wie wir es auch kennen von den Hochwassern von letzten Jahr.
Dieser Zusammenhalt, konntest du da auch was beobachten, Christian?
Ja, für uns ist dieser Zusammenhalt ist halt speziell wichtig, weil wir uns da natürlich, wir sind ja der nationale Wetterdienst, das heißt, die Warnungen, die hoheitlichen, die gehen über uns, und für uns ist das total wichtig, wie wir das kommunizieren und dass das auch bei den Leuten und vor allem bei den Einsatzorganisationen, mit denen wir direkter zusammenarbeiten, auch ankommt und dass da ein gewisses Vertrauen einfach herrscht, dass wir jetzt nicht ohne Grund warnen zum Beispiel, sondern dass die richtigen Aktionen dann gesetzt werden aus den richtigen Gründen, die wir uns da in Zusammenarbeit mit den anderen Diensten überlegt haben, und das dann wirklich auch bei der Bevölkerung, beim letzten Mann, letzter Frau irgendwo ankommt. Das ist dann der Zusammenhalt, den wir uns da quasi wünschen in dieser Vision, sage ich jetzt einmal, dass das von oben, von unserer, also oben klingt jetzt so überheblich, aber von oben herab, vom Wetter her, bis nach unten bei den, diese Aktionen, diese Sandsäcke füllenden Menschen dann auch wirklich ankommt, dass wir uns das nicht eben zum Spaß machen, sondern dass das wirklich dann ernst ist und dann gut funktioniert.
Und die Frage ist natürlich auch, was nimmt man im Katastrophenfall überhaupt am dringendsten mit? Nein. Kleiner Spaß beiseite. Nein, ich möchte auf unsere Rubrik zu sprechen kommen. Und zwar haben wir da dieses Mal Menschen auf der Straße einfach gefragt, welche drei Dinge sie im Fall einer Katastrophe mitnehmen würden. Und das ist dabei rausgekommen. Bitteschön.
Boah, Geld, mein Lieblingsbuch und eine Decke.
Gute Frage. Vielleicht so Desinfektionsmittel, Wasser und vielleicht warme Kleidung.
Pass, Mann, Kinder.
Den Pass, das Handy und hoffe, dass es Strom gibt, und Wasser.
Ein Licht würde ich mir wahrscheinlich einpacken. Bestimmt dann irgendwas zum Verbinden oder sowas in der Richtung.
Meine Katzen.
Ja, spannend. Ist euch irgendwas eingefallen? Veronika, Christian, drei Dinge, die im Katastrophenfall, die unverzichtbar wären.
Ja, ich würde auf jeden Fall mein Handy mitnehmen, einfach um in Kontakt zu bleiben und um notwendige Infos irgendwo herzubekommen. Ich glaube, Geldtasche mit Ausweis und Bargeld schadet wahrscheinlich nichts. Und wenn es nur was Drittes sein müsste, ein wirklich, wirklich gutes Buch, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwo dann, falls ich irgendwo strande oder so.
Dieses Inselding,
genau. Genau, ja.
Ein wirklich dickes Buch. Veronika, bei dir?
Das sind schon ganz gute Punkte. Puh, da kann ich nicht mehr toppen, glaube ich. Aus der humanitären Hilfe kommend oder aus der Katastrophenhilfe kommend, hätte ich, glaube ich, nur ein Wasseraufbereitungsset mitgenommen, was recht wichtig ist. Mhm. Ausweis auch immer, weil es gibt natürlich Zugang zu diversen Hilfsmaßnahmen. Vielleicht ein bisschen Bargeld, das kann natürlich auch immer helfen.
Auf alle Fälle. Ja, vielen Dank an euch beide. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für deinen Podcast.
Sehr gerne.
Und zwar ist dass der Geosphere-Podcast mehr als Wind und Wetter heißt das Ganze.
Genau.
Was gibt's da, wenn man da reinhört?
Ja, wie der Name schon sagt, handelt sich um mehr als jetzt nur Wind und Wetter. Oft hat man ja das Gefühl, wir machen nur das, aber wir versuchen quasi mit Experten und Expertinnen aus dem eigenen Haus, wir machen ja also auch die Geologie, die Geophysik, Meteorologie, Klimatologie, alles dabei, versuchen wir quasi ein bisschen die coolen Themen und Leute, die wir eigentlich versammelt haben in der Firma, hinter dem Vorhang vor dem Vorhang zu holen, so muss ich sagen. Genau, es ist für jeden was dabei, es ist vom Expertenniveau bis zum Laienhaften alles erklärt und immer abwechselnd. Es ist eigentlich sehr cool. Es geht auch viel um Hitze, zum Beispiel um eine aktuelle Folge, also da kann man auch reinhören, das passt ganz gut zum jetzigen.
Also wärmste Empfehlung der Geosphere Podcast, mehr als Wind und Wetter.
Danke.
Danke, Christian. Danke, Veronika. Ich wünsche euch alles Gute. Danke.
Dankeschön.
Ja, und damit danke, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut. Alles Schöne, Ihre Isabella Richter.